Deutschlandfunk Kultur. Nachspiel.
Angeln Sie? Mehr als 4 Millionen in diesem Land tun es. Sie zieht es regelmäßig ans Wasser, Tendenz steigend. Es gibt gute Gründe dafür. Das Wettangeln gehört nicht dazu. Es ist schon lange verboten. Gleichwohl gibt es auch Anglerwettkämpfe. Die finden allerdings auf dem Trockenen statt. Bei Castingwettbewerben geht es nicht um den Fang, sondern um die Treffsicherheit beim Auswurf. Es ist also durchaus angemessen, von einem Sport zu sprechen. Die allermeisten aber genießen einfach das Draußensein, die Ruhe, das Entspannen in der Natur. Mit Rute und Köder angeln in Deutschland. Ernst Ludwig von Aster beginnt seinen Fischzug an der Warnow in Rostock.
Die beiden Sechsjährigen treten einen Schritt zurück. Steffen Kirchner holt mit der Angelrute Schwung, wirft aus. Gut 50 Meter segeln Haken, Köder und Futterkorb, bis sie in die Warnow eintauchen. Kirchner legt die Angel in die Halterung, macht es sich auf einer Sitzkiepe bequem. Die ist eher ein mobiler Thron, auf allen Ebenen verstellbar, mit Tisch und unzähligen Rutenhaltern.
Die Dinger sind ja, gibt's ja hier, wirklich auch schöne große Dinger.
Ja,
es ist wirklich groß.
Der Vater der beiden Söhne erzählt, Steffen Kirchner schweigt, blickt durch die Sonnenbrille aufs Wasser. Leichter Wind kräuselt die Warnow. Rechts liegt das große alte Motorfrachtschiff Dresden, heute ein Museum. Hunderte Angelfreunde sind in den Rostocker Museumshafen gekommen zur Fishing Masters Ende Mai, dem größten Angelevent Deutschlands. Dutzende Stände bieten Ruten und Köder, dazwischen Boote, Bekleidung. Angelverbände informieren, Fisch- und Bierstände versorgen Petri-Jünger und Jüngerinnen mit Nahrung. Gut ein Dutzend Angelgrößen sitzen am Ufer mit ihren Ruten. Hinter jedem Platz ist ein Schild in den Sand gerammt. Experte im Bereich modernes Fiederangeln steht bei Steffen Kirchner. Beim Fiederangeln werden die Fische mit einem kleinen Futterkorb, der an der Schnur in der Nähe des Köders befestigt wird, angelockt.
Weißt du, gibt es richtig schöne große Barsche auch. Weißt du, haben wir immer so, wir haben es immer alles durch Zufall gefangen am A-Lang. Weißt du, das ging immer. Also natürlich auch abends in den Dämmerung rein, ne? Und zwischendurch hast du mal einen schönen, aber wirklich einen schönen Barsch gehabt. Ne? Also nicht so eine kleine Mickey Mäuse, sondern richtig.
Angelprofis zum Anfassen. Doch nicht allen geht es hier ums Fischefangen.
So, wer möchte?
Dankeschön.
Casting-Team MV leuchtet in weißen Buchstaben auf der blauen Windjacke von Dirk Rojan. Er steht auf dem breiten Bootssteg, direkt vor dem Motorfrachtschiff Dresden, hat in einigen Metern Entfernung eine Stoffscheibe ausgelegt, die Ränder mit Steinen beschwert. In der Mitte des sogenannten Ahrenbergtuchs liegt ein kreisrundes Blech. 5 weiße Ringe ziehen sich drumherum.
Ja, also es gibt 9 Disziplinen. Man hat hier das Ahrenwerk, das ist auf dem Tuch, das wird in 5 verschiedenen Abschnitten geworfen. Unterhandwurf, Rechtswurf, Linkswurf, beliebig und über Kopf. Gibt jeweils 10 Punkte, wenn man genau in der Mitte trifft.
Kein Haken, keine Pose, kein Kunstköder. Bei den Castingsportlern hängt nur ein Gewicht am Ende der Angelschnur. Das gilt es per Wurf zielgenau in der Scheibe zu platzieren.
So, nee, noch nicht kurbeln, kurbeln noch nicht. So, jetzt werden wir erstmal. Wir pillen jetzt mal.
Schon mal, ne?
Und dann. Da.
Siehst du, schon mal das Hook getroffen.
Mehr als 10 Jahre koordinierte Dirk Rojan für den Angelverband in Mecklenburg-Vorpommern die Nachwuchsarbeit. Jahrelang hat er an Wettbewerben teilgenommen. In der Disziplin Zweihand, 18 Gramm, wurde er bei den Senioren deutscher Vizemeister.
Da gibt es also Vereinsturniere, Kreismeisterschaften und dann Landesmeisterschaften und dann gibt es noch deutschlandweit und bis zur Weltmeisterschaft. Aber ist durch Corona jetzt ein wenig ins Hintertreffen geraten.
Einige hundert Angelfreunde und Freundinnen betreiben das Casting in Deutschland als Leistungssport. Ihre Ikone kommt aus Thüringen und heißt Jana Meisel. Seit 1990 gewann die Grundschullehrerin 67 Weltmeisterschaften und mehr als 40 Europameisterschaftstitel. Das reichte für einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. 2012 wurde sie vom Bundespräsidenten mit der höchsten Sportlerauszeichnung geehrt, dem Silbernen Lorbeerblatt. Kurz darauf beendet sie ihre Karriere. Es gab nichts mehr zu gewinnen und angelte fortan mit Köder am Gewässer.
Das Ganze ist natürlich nur ein Stückchen, weil das vergrößert ja ganz doll. Das ist sowas wie ein Fernglas bloß für den Tisch.
Ein Stückchen weiter drängt sich eine Kindergruppe um 2 Biertische. Die 5- bis 8-Jährigen beugen sich über zwei flache, weiße Plastikwannen. Darin schwimmen Algen, einige Quallen. Daneben stehen zwei Stereomikroskope.
Siehst du was?
Nein, ich sehe nur blau und schwarz. Ich sehe noch ein großes Auge.
Das ist nicht das Auge, aber das sind dann die kleinen Tentakel von der Qualle. Die fängt auch kleine Tiere.
Christoph Wittek blickt kurz durchs Mikroskop, stellt scharf. Dann ist der 5-Jährige wieder dran.
Das ist zum Beispiel das, was die Garnelen fressen. Die gehen da hin, schneiden sie ein Stück ab und essen das auf. Aber es zappelt jetzt natürlich.
Einfach gucken, staunen, lernen. Wundersame Wasserwelt. Wittek ist Biologe, hat als Quereinsteiger 4 Jahre an Gymnasien und Gesamtschulen unterrichtet. Jetzt ist er für den Angelverband Mecklenburg-Vorpommern unterwegs mit seinem Infomobil.
Sieht aus wie ein Fischverkaufsmobil, ist auch in ähnlichen Farben gehalten, dunkelblau, weiß, mit entsprechend bunten Aufdrucken von 2 Kindern, die in Binokular am Gewässer schauen.
Mit dem Infomobil rollen Wittek und ein Kollege durch Mecklenburg-Vorpommern, steuern Schulen an, Jugendzentren. An Bord Netze, Angeln, Mikroskope, ein didaktisches Angelmobil.
Wir versuchen jetzt auch intensiv durch die Öffentlichkeitsarbeit sozusagen, wie heißt das mal so schön, in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Und dass der Angler also nicht nur der pöbelnde, biersaufende und Müll hinterlassende Mensch ist, der da am Gewässer rumsitzt und den Tag über nichts Besseres zu tun hat, sondern wir haben unglaublich viel, auch in der Anglerschaft, also unglaublich Engagierte, was Naturschutz angeht. Also wir haben Professoren, wir haben Doktoren, wir haben Mittelstand, also wir haben ganz viele Handwerker.
Einer der angelnden Professoren sitzt in Berlin, nicht am See, sondern auf der Terrasse vor seinem Häuschen. Das Kind hat Corona, da kann der Vater nicht an den Müggelsee zu seinem Arbeitsplatz am IGB, dem Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Dort forscht Robert Arlinghaus rund ums Angeln, die Angler und die Gewässer. Nebenbei lehrt er auch noch an der Humboldt-Uni.
2 Dinge. Erstens, dass wir es mit einer Gruppe zu tun haben, die eben nicht nur nutzen, sondern auch bewirtschaften. Also wir haben in Deutschland Fischereirecht, was privat ist, was in Händen von Vereinen, Verbänden ist. Deswegen nutzen Angler über Vereine, Verbände nicht nur, sondern sie bewirtschaften auch. Und damit sind sie Akteur in dem großen Thema Biodiversität, Rückgang bzw. Förderung von biologischer Vielfalt. Das ist das Erste. Und das Zweite, es ist ein Beispiel für eine Mensch-Umwelt-Beziehung.
Vom Freizeitangeln spricht Arlinghaus, nicht vom Sportangeln. Auch wenn viele Angelvereine heutzutage das Sport noch im Namen tragen.
Interessant ist hier die Genese des Begriffs. Das kommt nämlich eigentlich aus dem Englischen, to disport, also to recreate, sich sozusagen zu entspannen und zu erholen. Das hatte historisch gar nicht die Konnotation eines Wettbewerblichen, sondern es war eher eine Erholungsnutzung in der Natur. Daher kommt der Begriff, ist dann, nach dem Aufleben des Angelns in Deutschland, kommt es ja vor allen Dingen aus der Arbeiterbewegung, entstand dann so eine Untergruppe, dieses Betriebssportliche, wo man dann eben auch Wettkämpfe gemacht hat. Das ist de facto jetzt tierschutzrechtlich ad acta gelegt.
Das sogenannte Wettfischen, wo es darum geht, möglichst viele Tiere in begrenzter Zeit aus dem Gewässer zu holen, ist hierzulande seit mehr als 30 Jahren verboten. Es verstößt gegen das Tierschutzgesetz, das untersagt, Tiere ohne vernünftigen Grund zu töten bzw. ihnen Schmerzen zuzufügen.
Teilweise haben sich ja auch Verbände und Vereine umbenannt aus dem Grund. Aber in der tatsächlichen Praxis des Angelns ist das Sportliche natürlich trotzdem noch drin. Wenn Sie zum Beispiel einmal Spinnfischen betreiben oder Fliegenfischen betreiben sollen, machen Sie das mal. Den ganzen Tag sich bewegen, am Wasser den Fisch suchen, über Stock und Stein laufen, das ist ein Wettbewerb mit sich selbst.
Je größer die Nähe zum Wasser, desto mehr Angelnde gibt es. Das ist die wissenschaftliche Faustformel. In Norwegen etwa stellt mehr als die Hälfte der Bevölkerung den Fischen nach.
Das variiert zwischen den Ländern. In Europa ist es im Durchschnitt etwa 10% der Bevölkerung. Deutschland ist der Wert etwas geringer, je nachdem, wie man es definiert, zwischen 2 Millionen, die sicher, 1,6 bis 2 Millionen, die in Deutschland angeln. Aber wir haben Potenzial von bis zu 6 Millionen Personen, die eben ab und zu mal fischen gehen, auch im Ausland.
Mehr als 10.000 Angelvereine bewirtschaften in Deutschland Seen und Flüsse, kontrollieren den Fischbesatz ebenso wie die Gewässergüte. Die Angelfreunde landen jedes Jahr rund 40.000 Tonnen Fisch an. Zum Vergleich, die Berufsfischerei in den Binnengewässern bringt es gerade mal auf 3.500 Tonnen.
In Deutschland reden wir alleine von etwa 5,2 Milliarden Euro, die jährlich zirkulieren über Nachfrage nach Angelgeräten, nach Transport, Beherbergung und so weiter. Und das nährt über 50.000 Arbeitsplätze in ganz unterschiedlichen Sektoren und ist damit genauso groß wie die sonstige Fischereiwirtschaft.
Ein Mitgliederzuwachs von 6% vermeldete der Deutsche Angelfischerverband für das letzte Jahr. Angeln voll im Trend, frohlockten die Verbandsfunktionäre. Angeln in der Mitte der Gesellschaft, wirbt eine hippe Hochglanzbroschüre. Wen es aus welchen Gründen ans Gewässer zieht, auch das haben Arlinghaus und seine Mitarbeiter versucht herauszufinden. Per Umfrage im Anglersoziotop. Vor allem sind es Männer, die zur Rute greifen. Der Frauenanteil steigt langsam. Er liegt heute zwischen 10% und 15%. 5 Anglertypen unterscheidet der Wissenschaftler.
Dann gibt es den Naturliebhaber, ne, da stört der Fischfang schon fast, ja, die Ruhe am Wasser. Es gibt den eher sozial orientierten Angler, da geht es um das Gesellige. Es gibt den Subsistenzangler, nennen wir den, also da geht es wirklich um Fische essen. Es gibt den Angler, der sehr stark auf Kapitale, große Fische ausgerichtet ist und jemand, der Herausforderungen sucht, zum Beispiel den Fang mit einer spezifischen Methode oder in einem spezifischen Gewässer.
Ein Bootssteg, gut 40 Kilometer weiter südlich in Brandenburg. Die Sonne lässt den Sakroer See glänzen. An einer Badestelle, gut 50 Meter weiter, toben Hunde im Wasser, tollen herum mit ihren Besitzern. Missbilligend schüttelt Carsten Spieß den Kopf. Eigentlich gehören die Vierbeiner an die Leine. Eigentlich ist dies auch keine Badestelle, denn der Sakroer See ist Teil eines Naturschutzgebietes. Da gelten strenge Schutzbestimmungen und Wildbaden ist verboten. Spieß zuckt mit den Schultern, konzentriert sich wieder aufs Angeln, genauer aufs Jugendangeln.
Machen wir 4-mal in der Saison und heute haben wir aber einen Termin, wo viele abgesagt haben. Und wir jetzt hier zwei, also einmal einen Jugendlichen, der neu anfängt, das erste Mal hier sich das ein bisschen anguckt. Und wir haben einen erwachsenen Angler, der bei uns jetzt angefangen hat, der also ganz neu ist in der Angelei, der zwar seine Fischereiprüfung gemacht hat, aber ohne davor jemals aktiv geangelt zu haben.
Der 11-Jährige hat seine eigene Angel mitgebracht. Eigentlich ist sie ein wenig zu kurz, aber für ein bisschen Üben reicht es. Der zweite Novize, Alexander, 37 Jahre, Basecap, Bart, Shorts, ist ohne Angel gekommen. Dafür hat er aber seinen kleinen Sohn dabei, Mio.
Ich habe letzte Woche Sonntag habe ich meinen Prüfung. Ich habe ein halbes Jahr gebüffelt.
Mehr als 1000 Antworten müssen gelernt werden. Die Prüfungsfragen kommen aus 5 Fachgebieten. Fischkunde und Hege, Pflege der Fischereigewässer, Fanggeräte und deren Gebrauch, Behandlung der gefangenen Fische, einschlägige Rechtsvorschriften. Von 60 Antworten müssen in der Prüfung mindestens 45 stimmen, 6 pro Fachgebiet. Erst dann kann es mit der Rute ans Gewässer gehen.
Ja, ich kam mir auch ein bisschen blöd vor, weil ich hier auch so noch nie eine Angel in der Hand hatte, aber jetzt hier die Prüfung ablege, aber was soll man machen, ne? Und ich habe mein Bestes gegeben und ich habe auch nicht schlecht abgeschnitten.
Und den Rest will er sich nun hier beibringen lassen, beim SAV-Hechtsprung. Carsten Spieß ist der Angelwart, ein geduldiger Informatiklehrer.
Das ist ja so eine 7-Meter-Rute, das heißt, die kann man dann hier teleskopierbar dann eben, wenn man sie rausholt, dann ist sie 7 Meter lang. Ja, dann werden wir jetzt mal montieren.
Spieß montiert, befestigt die Schnur an der Carbonspitze der langen Angel. Die hat keine Rolle für die Schnur. Die Rutenlänge definiert die Schnurlänge. Leichtes Gerät, perfekt zum Stegangeln.
Also ich bin ja Neuköllner und habe da schon mit 10 angefangen am Teltowkanal zu angeln. Und war auch in dem Ruderangelverein. Der hat aber geangelt, hat sich an der Kliniker Brücke. Links, bevor er auf die Brücke ging, war ein ganz kleines Angelgelände. Da gibt es jetzt gar nicht mehr.
50 Jahre Angelerfahrung, jetzt ist sein Revier der Sakroer See, mitten im Naturschutzgebiet.
Ja, wir dürfen hier auch normalerweise nur vom Boot aus angeln. Ja. Also vom Ufer aus ist es komplett verboten, wenn dann nur von unseren beiden Stegen aus.
2 Hechte, das ist seine bisherige Angelbilanz für dieses Jahr und noch ein paar Friedfische. Er arbeitet an einer Schule, ist auch noch selbstständig und wenn er dann mal Zeit hat, dann kommt erst mal die Vereinsarbeit.
Es ist eine große Gemeinschaft hier, die sich alle, die meisten kennen sich ja über Jahre schon, weil sie meistens auch hier geboren sind. Ja, gibt auch viele dazugekommene, so wie ich, aber das ist eben ein Wenn und wir machen eben viel, dass die Leute eben auch hierher kommen, dass auch das Gelände sauber bleibt, dass auch der See sauber bleibt. Wir passen hier auf, wenn die Leute hier mit dem Auto kommen. Ja, also wir kümmern uns so um das Allgemeinwohl auch des Geländes und des Dorfes.
3 Meter weiter kümmert sich Jugendwart Mario um den 11-Jährigen, vermittelt eine kleine Rechtskunde.
Also wenn du sagst, habe ich nie gewusst, dann zählt nicht.
Was haben wir hier?
Du hast dich als Angler halt im Vorfeld zu informieren, dass du an dem Gewässer darfst, ob du extra Scheine brauchst für das Gewässer, Erlaubnisscheine, ob von wann bis wann du angeln darfst, wie die Schonzeiten sind von verschiedenen Fischen. Das ist auch vom Bundesland zu Bundesland anders.
Fischereirecht ist Ländersache und da sind die Regelungen oft unterschiedlich. Auch das musste Alexander für seine Fischereiprüfung lernen.
Ich habe das mir ganz klassisch Silvester vorgenommen, dieses Jahr lernst du angeln. Ich wollte schon immer machen. Ich komme aus einer Ecke im Westerwald, wo das nicht so gängig ist. Wir haben nicht so viele Gewässer. Und jetzt bin ich hier in die Gegend gezogen, Großklinike hier, einen See weiter. Und da lacht einen halt jeden Tag der See an. Ne? Und da dachte ich, Mensch, so ein tolles, naturbezogenes Hobby. Das wolltest du schon immer mal angehen.
Die Stipproute ist montiert. Jetzt muss nur noch der Schwimmer die Pose richtig eingestellt und die richtige Tiefe für den Köder gefunden werden. Aufmerksam lauscht Alexander, während 2 Meter weiter der 11-Jährige den ersten gefangenen Fisch in der Hand hält. Eine Plötze.
Was ist wichtig, wenn man jetzt einen Fisch tötet?
Na, erstmal haut man ja auf den Kopf, damit er ohnmächtig wird.
Also man haut nicht auf den Kopf, also ähnlich, man haut vorne diese auf die Stirn hoch, da ist nämlich das Gehirn. Ja, also, damit, also hier hinten schlagen, quält den Fisch. Ja, dann wird man den hier schon zwischen den Augen treffen.
Okay.
Ein gezielter Schlag.
Jugendwart Mario erklärt, der 11-Jährige nickt, schlägt erst zu, greift dann zum Messer für den Herzstich. Die Plötze, ein Weißfisch, ist keine Delikatesse, da relativ gerätenreich, aber durchaus essbar. Viele verarbeiten sie zu Fischfrikadellen. Der 11-Jährige verstaut den Fisch in der Tüte. In Rostock rollt Dirk Rojan das Arenbergtuch, die Zielscheibe fürs Trockenangeln, zusammen, verstaut seine Ruten. Er hofft, dass er ein paar Jugendliche für den Castingsport begeistern konnte. Die Corona-Zwangspause hat die Wurfkünstler unter den Anglern schwer getroffen. Während das Angeln in der Natur boomte, konnten sie im Herbst und Winter keine Turnhallen für ihre Wettkämpfe nutzen.
Seit den letzten 2 Jahren sind die Wettkämpfe auch ausgefallen, auch deutschlandweit und all sowas. Und durch die Corona-Bedingungen, weil diese Wettkämpfe und Qualifikationen, die gehen dann über ein halbes Jahr. Das fängt dann im März schon mit Hallenturnieren an. Und dann hast du die Sommersaison draußen und dann sind im Juli, August immer die Meisterschaften gewesen. Ja, und dann ging es nachher schon wieder in der Halle.
Bei der letzten Weltmeisterschaft 2019 in Tschechien holte das deutsche Team 4 Weltmeistertitel, 4 Silber- und 3 Bronzemedaillen. Rojan schüttelt den Kopf. 4 Jahrzehnte war er dabei. Jetzt weiß er erst mal nicht, wie es weitergeht.
Der Bruch, der muss erst mal aufgehoben werden, der jetzt in diesem ganzen System ist. Es sind auch ältere Leute ausgeschieden, die das uns gefördert haben. Und ja, es ist schwierig zur Zeit jetzt wieder den Anfang zu kriegen. Jetzt wieder den Neuanfang. Weiß man nicht, was jetzt noch im Herbst passiert und ob das nächste Jahr wieder neu läuft. Man braucht ja auch immer für die Wettkämpfe so einen praktischen Jahr Vorlauf dann.
Gleich um die Ecke berät Christoph Wittek Angelinteressierte vor seinem Infomobil. Auf einem Stehtisch liegen 2 dicke Ordner, Unterrichtsmaterial.
Also unser Material ist jetzt hier explizit sozusagen für die Dozenten, also diejenigen, die das lehren wollen. Und zwar haben wir eine relativ detaillierte Anleitung. Dann natürlich, was wir damit bezwecken, ne? Also ein bisschen Lernziele für die Dozenten, das Angeln näher zu bringen, aber natürlich auch im Kontext natürlich der Umweltbildung, weil wir als Angler verpflichtet sind.
Seit 2021 können Schüler der 5. und 6. Klassen an einigen Schulen in Mecklenburg-Vorpommern Angeln als Schulfach belegen. Das Unterrichtsmaterial hat Wittek ausgearbeitet. 9 Schulen machen derzeit mit. Wer will, kann am Ende die Fischereiprüfung ablegen. Ein Lehrer hat rund um die Fisch- und Angelkunde gleich eine ganze Unterrichtseinheit entwickelt.
Wirklich die volle Bandbreite, der ist bei den Fischern unterwegs gewesen. Die haben dort geguckt, wie der Fischbetrieb aufgebaut ist. Das heißt auch nochmal die Möglichkeit vielleicht für den Fischer dort, die nächsten Auszubildenden zu akquirieren. Und dann wirklich also in voller Bandbreite. Wir haben also Angeln, die Gewässerkunde, die Umweltbildung. Wir haben die Fischerei als Beruf und dann haben wir nochmal das Ozeaneum als Museum. Also da muss ich sagen, das ist auch unser Leuchtturm momentan, was das angeht. Die haben also alles ausgeschöpft, was ging.
Ein Komplettpaket Gewässer- und Fischkunde. Doch nicht überall kam dieses Angebot gut an. Einige Tierschutzorganisationen protestierten. Sie betrachten Angeln als Tierquälerei und warfen den Biologen vom Angelverband, Zitat, Erziehung zur Grausamkeit vor.
Also wir haben am Anfang des Projekts ein bisschen Gegenwind auf bestimmten Richtungen bekommen. Es hieß ja, wir zwingen die Kinder und so weiter, wir zwingen gar nicht. Das Ganze immer auf freiwilliger Basis. Niemand muss, alles kann.
Auf dem Gelände vom SAV-Hechtsprung beugt sich Ivo über eines der Metallbecken hinter dem Geräteschuppen, säubert eine Maräne nach der anderen. Eine Spezialität aus dem Sakroer See. Normalerweise findet man den Fisch nur in Gebirgsseen. Er liebt kühles Wasser. Doch mit bis zu 38 Meter Tiefe liefert auch der Sakroer See die richtige Umgebungstemperatur.
Ja, ich bin mit Ausnahmegenehmigung des damaligen Vorsitzenden. Mit 5 Jahren durfte ich hier eintreten, weil ich mein Seepferdchen gemacht habe und schwimmen konnte. Durfte ich dann auch schon eintreten, normalerweise erst ab 8.
Ivo greift zur nächsten Maräne. 100 Stück hat der örtliche Fischer mit dem Netz aus dem See geholt. Mit der Angel ist den Fischen nicht beizukommen. Ivo wird alle ausnehmen, salzen und räuchern. In 2 Tagen ist Angelfest auf dem Vereinsgelände. Da kommen viele Besucher aus dem nahegelegenen Großglienicke. 400 Liter Bier warten schon im Vereinsheim. Der örtliche Jäger liefert 150 Wildschweinbratwürste. Ivo räuchert neben den Maränen auch noch 150 Forellen. In den letzten Jahren hat sich der Sakroer See stark verändert, erzählt Ivo. Durch die Trockenheit ist der Wasserstand gesunken, die Wälder rund um den See leiden an der Dürre und die Schilfgürtel an den Uferstreifen schrumpfen immer mehr.
Jeder denkt, er kann sich hier frei bewegen und durch den Uferstreifen latschen, wilde Badestellen sich anlegen und letzten Endes alles kaputt machen. Als ich hier eingetreten bin, hatten wir einen geschlossenen Schilfgürtel immer ringsrum. Und jetzt kann man mal gucken, das Stückchen Schilf, das geschlossene Schilfgürtel suchen. Jetzt ist noch hier drüben in längeren Abschnitten. Das dauert auch nicht mehr lange, da sind die Hunde auch schon durch inzwischen. Keine Wasservögel mehr, keine Ruhe mehr zum Brüten. Eisvogel habe ich ja auch noch nicht gesehen, letztes Jahr war er noch da.
Immer mehr illegale Badestellen entstehen, zerstören das Biotop. Wenn sich die Angler beschweren, werden sie auch schon mal beschimpft. Das Wort Fischmörder oder Tierquäler haben fast alle Angler schon einmal zu hören gekriegt. Auch Robert Arlinghaus musste sich schon für sein Hobby und seine Arbeit beschimpfen lassen. Einen unbelehrbaren Angler, getarnt als seriösen Professor, nannte ihn ein Vertreter der Tierschutzorganisation PETA. Seit Jahren kämpft die für ein Verbot des Freizeitangelns. Arlinghaus nimmt es gelassen.
Wenn man die Menschen einfach fragt, was für Bilder entstehen, wenn man das Wort Angeln hört, ja, dann ist das zu etwa 20% der Bevölkerung entstehen dort negative Bilder. Ganz unterschiedlichen Couleur, das ist doch langweilig, der biertrinkende Mann, Tierquälerei, dieser Aspekt, etwa 20%. Die Mehrzahl auf der anderen Seite assoziiert Angeln mit positiven oder mit indifferenten Bildern. Ja? Also das sind dann Dinge wie draußen sein, sich entspannen, den eigenen Fisch fangen und diese Dinge.
Auch wenn die meisten der Befürworter, das hat Arlinghaus ebenfalls herausgefunden, nicht wissen, welche Aufgaben etwa bei der Gewässerpflege Angelvereine noch wahrnehmen. In Zukunft kommen auf die Angelfreunde noch weitere Aufgaben zu, da ist der Wissenschaftler sicher.
Wie kann ich wirklich Gewässer nachhaltig aufwerten? Also wir haben über Fischbesatz geforscht, wir haben über Uferaufwertungen in Baggerseen geforscht, Einbringen von Totholz und ähnliches. Da gibt es natürlich noch mehr. Also wie kann ich ein Gewässer wirklich nachhaltig verbessern und das auf Grundlage von Praxisversuchen? Also nicht nur theoretische Modelle, sondern tatsächlich das auszuprobieren.
Zusammen mit den Anglern vor Ort. Dass dabei die wissenschaftliche Erkenntnis nicht immer mit dem Angler-Selbstverständnis einhergeht, nimmt Arlinghaus in Kauf. Die Jagd auf möglichst große Fische etwa ist ökologisch kontraproduktiv, haben er und seine Mitarbeiter nachgewiesen. Eine bittere Botschaft für die Anglerzunft.
Der Fisch kann nicht groß genug sein, darum ranken sich auch die Storys. Das ist also wirklich fürs Anglerwohlergehen relevant. Gleichzeitig ist die Fischgröße in Beständen aber auch der sensibelste Indikator für Überfischung.
Bisher legen die meisten Fischereiordnungen der Länder sogenannte Mindestmaße für bestimmte Fischarten fest. Ein Hecht zum Beispiel muss in Berlin und Brandenburg mindestens 45 cm lang sein, ein Aal 50 cm. Erst dann darf die Beute mit nach Hause genommen werden. Arlinghaus schlägt nun sogenannte Fangfenster vor. Ein Hecht etwa dürfte dann nur noch in einer Größe von 45 bis 75 cm mitgenommen. Größere Exemplare müssten wieder zurückgesetzt werden. Viele Angler haben diesen Vorschlag entrüstet zur Kenntnis genommen, weiß Arlinghaus.
Aber Hamburg hat es jetzt tatsächlich flächendeckend eingeführt. Es gibt aber flächendeckend Beispiele von Angelvereinen, von Berufsfischern, die das für ihre Gewässer in ihren Gewässerordnungen installieren. Kollegen haben das untersucht, gerade in Niedersachsen, da machen 20% der Angelvereine das schon. Also selbstmotiviert und ohne fischereiliche Gesetzesveränderung.
Am Sacroer See übt Alexander immer noch mit der Stipprute, freundlich kritisch beäugt von Angelwart Carsten Spieß. Langsam stellt sich bei dem 37-Jährigen ein Gefühl für Rute und Auswurftechnik ein. Nur mit dem Anhieb, der dem Fisch den Haken durch den Köder ins Maul treibt, hapert es noch. Schon ein paar Mal waren Mais und Fisch verschwunden.
Es ist ja auch ein faszinierender See mit der Tiefe. Ich habe so 38 Meter, drei Becken. Und was mich am meisten begeistert hat, ist, wo die Erfahrenen, mit denen ich dann hier das erste Mal zu tun hatte, sagten, dass nach 40 Jahren sie immer noch Tage, wo sie keinen Fisch fangen und der See unberechenbar ist. Und das finde ich faszinierend.
Auf einmal zuckt der Schwimmer. Alexanders Körper strafft sich. Die rechte Hand mit der Rute zuckt nach oben. Die Spitze der Angel krümmt sich, zuckt von rechts nach links.
Oh, noch was Größeres. Ist ja schon kapital.
Eine Plötze, gut 25 cm groß. Pfannentauglich. Alexander strahlt. Carsten Spieß nickt väterlich. Der vierjährige Mio hält den Fisch.
Tada, geschafft. Erster Fisch. Der helle Wahnsinn. Dass ich heute was mitnehme. Der Knaller. Okay, ich habe tatsächlich eine Plötze und eine Tüte dabei. Eine Kühlbuttüte. Zufälligerweise. Habe ich aufs Beste gehofft. Wahnsinn, hä? Nehmen wir heute einen Fisch mit nach Hause.
Mit Rute und Köder angeln in Deutschland. Das war ein Feature von Ernst Ludwig von Aster. Redaktion Jörg Degenhardt. Ton und Technik Sonja Maronde.